Steht bitte noch einmal auf, dass wir zusammen beten. Du großer und treuer Gott, wir stehen vor dir und beten dich an, Herr, für deine Liebe, für deine Treue, für deine Geduld, für deine Gnade, Herr, die wir in unserem Leben erfahren dürfen. Und Herr, wir möchten dich bitten, Herr, dass du auch heute Morgen Gnade schenkst zum Reden und zum Hören, zu deiner Ehre. Und Herr, dass wir nicht so herausgehen, wie wir reingekommen sind, sondern dass du unser Herz veränderst, Herr, durch deinen Geist, durch dein Wort, für immer. Amen. List, Tücke, Treulosigkeit, Unbarmherzigkeit, Lieblosigkeit im Allgemeinen, Streit und Feindschaft sind alles Waffen des Feindes Satan, um eine Gemeinschaft der Kinder Gottes zu zerstören. All das ist Sünde und Sünde zerstört immer die Gemeinschaft zwischen Gott und dir und in der Gemeinde. Wird mit List vorgegangen, zerstört es die Gemeinschaft. Ist Treulosigkeit vorhanden, zerstört es die Gemeinschaft. Lebt man im Streit, zerstört es die Gemeinschaft. Gibt es Feindschaften untereinander, zerstört es die Gemeinschaft. Bei all dem steht die Gemeinschaft unserer Gemeinde auf dem Spiel. Bei alledem wird die Gemeinschaft unserer Gemeinde bedroht. Und all diese anfangs erwähnten Sünden, und daran gibt es nichts zu rütteln, dass es Sünden sind, sie stehen so in der Schrift, sind Sünden, die Gemeinschaft trennen. Denn jegliche Sünde trennt Gemeinschaft, vergiftet sie, zerstört sie. Und zum dritten Mal, und damit beenden wir heute unsere Trilogie, machen wir uns heute auf und fragen uns, wie sollen wir in der Gemeinde biblisch gesehen zusammenleben? Was sollen Kennzeichen der Gemeinde Gottes sein? Was gehört zum Zusammenleben in der Gemeinde dazu? Bei den letzten beiden Malen haben wir uns schon die ersten der sieben Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde angeschaut. Und mein Wunsch ist nach wie vor, dass wir heute nach der Predigt hier rausgehen und sagen, ja, ich werde das konsequent und gehorsam befolgen. Das ist mein Wunsch für euch und für mich. Und wie auch beim letzten Mal, beim vorletzten Mal, möchte ich einen Bibeltext zunächst mit euch gemeinsam lesen, wieder aus dem Epheserbrief, schlag bitte auf, Epheser 5. Wir werden die ersten vier Verse lesen. Einiges kennt ihr schon vom letzten Mal. Aber ich möchte diese Verse lesen, um einfach einen Einstieg zu bekommen aus dem Brief, der darüber geschrieben ist, wie Gott sich Gemeinde vorstellt und wie das praktisch aussieht. Der Epheserbrief. Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Worte unseres lebendigen Gottes. Über den Text werde ich heute, wie auch die letzten beiden Male, nicht predigen, aber er enthält einige wichtige Aufrufe für uns als Gemeinde. Und bei alledem soll unser Blick auf einen ausgerichtet werden, auf Christus. Auf Christus allein. Und egal, was du heute hörst, dein Blick muss auf Christus ausgerichtet sein. Auf sein Wort, was er sagt. Und wenn wir das tun, wenn wir das befolgen, was er sagt, dann sind wir Nachahmer Gottes, wie es hier steht. Und dazu werden wir aufgerufen. Seid nun Nachahmer Gottes. Und was ist die Grundlage hier? Grundlage, ihr habt es gelesen, wandelt in Liebe. Die Liebe, so haben wir die letzten beiden Male ja gehört, ist die Grundlage auch für unser Zusammenleben, wandelt in Liebe. Das Band, das alles zusammenhält, und dafür sollen wir uns von einigen Dingen fernhalten, die hier in Vers 3 genannt werden. Unzucht, jeder Geschlechtsverkehr außerhalb einer Ehebeziehung. Unreinheit im Allgemeinen, also moralische Unanständigkeit oder Zügellosigkeit. Und Habsucht, das Verlangen, mehr haben zu wollen, für sich haben zu wollen. Das soll nicht einmal unter uns genannt werden. Es gehört sich nicht. Ebenso böses Tun, Geschwätz und unnötige Witzelei. Was sollen wir tun? Was steht am Ende? Seid dankbar. Seid dankbar. Stattdessen Danksagung. Sei dankbar für deine Geschwister, die dir vielleicht komisch vorkommen, die einen seltsamen Charakter haben. Sei dankbar für deine Geschwister, die dich manchmal doch irgendwo angreifen. Das ist ein hartes Stück Brett, was man dann zu sägen hat. Sei dankbar, wird der allgemeine Aufruf hier beendet. Und das fördert unser Zusammenleben, die Grundlage der Liebe, die Dankbarkeit. Und ich rufe dich auf, erneut bewahre die Einheit des Geistes in der Gemeinde. Und das tust du nicht, indem du listig in einer sündigen Art und Weise lebst, indem du schlichtweg treulos bist, indem du streitest oder mit deinem Bruder oder deiner Schwester in Feindschaft lebst. Das sind Dinge, die Gemeinschaft zerstören. Und darum schauen wir uns heute die letzten der 7 Grundlagen, oh, ich muss noch anmachen, Tobi, so, der 7 Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde an. 4 haben wir uns ja schon betrachtet. Und Paulus sagt in Philipper 3, Vers 1, dass er es nicht leid ist, den Philippern immer wieder dasselbe zu sagen. Warum? Wenn er immer wieder wiederholt, dann werden sie fest, sagt er. Und deswegen, wenn Paulus schon so pädagogisch vorgeht, darf ich das auch tun. Deswegen, Wiederholung ist gut. Und deswegen darf ich fragen, was war der erste Punkt, den wir vor 2 Wochen betrachtet haben? Handle?
In Liebe.
Sehr gut. Handle in Liebe. Der zweite Punkt? In Demut. Richtig. Jetzt wird spannender. Die Wiederholung gab es noch nicht. Was war der dritte Punkt? Abgelesen, aber okay. Ärger und Zorn unter Kontrolle halten. Richtig. Vierter Punkt?
Zügle deine Zunge,
ganz genau. Diese 4 Grundlagen für das Zusammenleben in unserer Gemeinde haben wir uns schon mal angeschaut. Und heute geht es weiter mit dem 5. Punkt, strebe nach Versöhnung. 6. Gehe weise mit Lehrstreitigkeiten um. Und 7. Das ist so, ich sag mal, mehr oder weniger allgemein zusammenfassend, bewahre die Einheit in der Ortsgemeinde. Also unsere innere Einstellung, haben wir die oder nicht, dass wir die Einheit bewahren wollen. Und wiederum möchte ich einfach nur daran erinnern, was die Schrift sagt. Wir werden diese Textstellen lesen, wir werden sie betrachten und auf unser Leben anwenden. Und ich möchte nicht, dass du irgendwelche Verhaltensweisen einfach änderst oder dich sonntags anders gibst, sondern wir haben festgestellt, es geht immer um unser Herz. Es geht um den Kern, es geht um das Sein des Menschen. Es geht darum, dass Gott durch seinen Geist, durch sein Wort unser Herz verändert. Und dann werden wir auch in unserem Wandel verändert werden. From the inside out. Von innen nach außen. Wir haben es gesungen. Und darum werde ich eben nichts anderes tun, als dass wir diese Verse lesen. Vielleicht noch einige weitere Verse. Ich möchte sie erklären und auf unser Leben anwenden. Es geht um die Veränderung des Herzens und ich rufe dich nochmal auf. Wenn du heute hier sitzt und merkst, Gott arbeitet an deinem Herz, dann tue Buße. Wenn du merkst, du hast irgendwo falsch gehandelt, tue Buße, direkt in der Predigt, leise in deinem Herzen, vor Gott. Bitte ihn darum, dass er hilft, dir diese Prinzipien mit der Kraft des Geistes in deinem Leben anzuwenden. Und das Ziel der Predigt, und es hat sich immer noch nicht verändert, ist, dass wir lernen, im Alltag miteinander umzugehen, dass wir biblisch in Konfliktlösung miteinander umgehen und zur Einheit des Glaubens gelangen, zur Reife gelangen als Gemeinde. Damit wir erwachsen werden, immer mehr und letzten Endes Seite an Seite stehen und für das Evangelium kämpfen. Für die verlorenen Menschen. Und wenn Konflikte aber in der Gemeinde entstehen, hindert das das Zusammenwachsen. Dann hindert es das Reifwerden. Und in der Folge können wir als Gemeinde nicht geschlossen Seite an Seite stehen und für das Evangelium kämpfen. Und deswegen, nach alter Paulus-Manier, eine Wiederholung. Der erste Punkt, und wir werden das in einem Überschallgeschwindigkeitsflug konkordmäßig über den Atlantik machen, dass wir die ersten 4 Punkte nochmal kurz betrachten. Und dann setzen wir uns gewissermaßen in unser Fischerboot und segeln von England nach Amerika. Und irgendwann kommen wir dann auch an. Der erste Punkt, handle in Liebe, das haben wir uns angeschaut. Da, wo Liebe ist, wird eine Menge von Sünden zugedeckt. Das heißt, nicht das Schuldkonto des anderen immer aufschreiben, was er falsch gemacht hat, sondern vergeben und so gut es geht, menschlich gesehen, vergessen, also nicht wieder vorkramen. Diese Liebe ist eine vom Geist geschenkte, gewirkte Liebe. Der Geist gibt die Kraft, in Problemen und Schwächen über die Fehler der Geschwister hinwegzusehen. Durch deine Barmherzigkeit und durch deine Milde Sünden zuzudenken. Das heißt gleichzeitig aber nicht, dass wir sämtliche Sünde tolerieren sollen. Wir haben auch die Verantwortung, da werden wir heute unter den fünften Punkt noch zu kommen, Sünde anzusprechen. Ein Konflikt, haben wir gesagt, wird durch drei Aspekte überwunden: Gebet, Geduld und Güte. Zum Gebet über die Feinde werden wir aufgerufen, aber auch zum Gebet für unsere Geschwister. Geduld, um Verletzungen, die wir bekommen haben, um Unrecht, das wir ertragen müssen, es wirklich zu ertragen und zu erdulden. Und Güte, gerade im emotionalen Stress, ruhig und milde und sanftmütig zu sein, den anderen mit Freundlichkeit zu gewinnen. Und zu dieser Liebe ist ein wichtiger Verwandter in unserem Herzen die Demut. Wir haben uns Philipper 2 angeschaut und haben gesagt, jeder muss Eigennutz und Ruhmsucht, wie es hier in der Elberfelder Übersetzung heißt, in der Gemeinde verurteilen. Eigennutz bzw. Streitsucht, je nach Übersetzung, und Ruhmsucht bzw. Ehrgeiz und Stolz. Eigennutz ist selbstsüchtiges Machtstreben. Ich möchte selber an die Macht kommen. Ich möchte selber alles für mich gut haben. Es darf bei uns nicht vorkommen. Ruhmsucht oder Stolz. Ich möchte groß dastehen. Ich möchte besser dastehen. Ich gebe mich besser, als ich überhaupt bin. Ich bin heiliger, begabter, toller, besser als du. Stolz zerstört Gemeinschaft. Stolz lässt keine Korrektur zu. Stolz lässt keine Ermahnung und Veränderung zu. Ein demütiger Mensch erkennt seine Abhängigkeit von Gott. Er liebt seinen Nächsten. Er achtet den anderen höher als sich selbst, wie Philipper 2 schreibt. Höher achten als uns selbst. Schwierig. Was bedeutet das? Es bedeutet, dem anderen zu dienen, dem anderen zu fördern, ihn zu stärken, seine Lasten mitzutragen. Schau auf Christus. Schau auf sein Leben, wie er das getan hat. Er, der Gott war in der Herrlichkeit, kam auf diese Erde und wurde Mensch. Er hat sich zu den Sündern gestellt. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und bevor du, und das hatte ich immer so als Aufruf mitgegeben, bevor du das nächste Mal stolz auf dich, auf deine Gaben, auf dein Tun bist, frage dich, wie Jesus war. Wie kannst du stolz sein, wenn Christus demütig war? Und das war er. Und wenn du in Liebe handelst und wenn du dich selber nicht so wichtig nimmst, dann hast du schon viel getan, viel gewonnen. Und dann der dritte Punkt: Halte deinen Ärger und Zorn unter Kontrolle. Wir haben uns angeschaut, wo Ärger und Zorn herstammen. Sie entstammen unserem Herzen, das ist ganz klar. Der Kern, was uns ausmacht, der alte Mensch kommt ein Stück weit zum Vorschein, wenn wir ausrasten, wenn wir unbegründet zornig werden, wenn wir eben schnell zum Zorn sind. Und es ist wichtig, dass wir geduldig sind, dass wir schnell zum Hören sind und zuhören, dass wir langsam zum Reden sind, erstmal nachdenken, bevor wir losplappern, und langsam zum Zorn sind, also nicht voreilig Ärger äußern, wenn wir noch gar nicht alles wissen. Wir haben festgestellt, Gott selbst ist langsam zum Zorn. Und was heißt das für uns? Dürfen wir dann schnell zum Zorn sein, wenn Gott selbst langsam zum Zorn ist? Sehe ich keine Begründung drin. Epheser 4, Vers 26 und Sprüche haben wir uns angeschaut. Wir haben den Unterschied zwischen dem heiligen Zorn und dem unberechtigten, vernichtenden, aufbrausenden Zorn herausgearbeitet. Und ich wünsche mir, dass du, und dabei kann auch so eine Wortstudie helfen, mal einfach in die Sprüche reinzuschauen, was es bedeutet, zornig, Ärger, Wut, aber auch Geduld und Sanftmut an den Tag zu legen. Mach das Thema zu deinem täglichen Gebet. Diese Charaktereigenschaft immer mehr in das Bild Christi zu verändern. Halte deinen Zorn und Ärger unter Kontrolle. Bitte den Herrn um Vergebung, wo du die Kontrolle verloren hast. Und damit eng verwandt ist auch der vierte Punkt: Zügle deine Zunge. Also die Worte letzten Endes, die wir reden und wie wir sie reden. Eine Zunge kann sich in Konflikten zu einer Massenvernichtungswaffe verwandeln. Wenn wir neidisch, streitsüchtig, unfreundlich, wütend, zornig, aufgebracht oder lästernd sind, Und so unsere Zunge gebrauchen, betrügen wir unser Herz, so sagt es Jakobus. Da machst du dir etwas vor, dass du Gott dienst, aber in deinem Herzen ist was ganz anderes drin. Es geht immer ums Herz. Es geht darum, dass unser Herz verändert werden muss. Und für all die Worte, die wir sagen, die wir sprechen, aber auch die wir schreiben, müssen wir am Ende unseres Lebens Rechenschaft abgeben. Und ich habe gesagt, ich werde im Boden versinken. Ich hoffe, dir geht's besser. Auch, und das war ein Zitat, und das soll dich einfach daran erinnern, dass du mehr darüber nachdenkst, von John Piper: Facebook wird am Ende der Tage des Gerichts gegen uns verwendet werden. Facebook als ein Bild dafür, dass auch schriftliche Dinge, die wir unnütz und sinnlos schreiben, dass wir darüber Rechenschaft abgeben müssen. Also achte zuerst auf dein Herz, und es wird dir helfen, auf deine Worte und auf deine Art und Weise, die du aussprichst, zu achten. Die Zunge als unstetes Übel haben wir uns angeschaut, und wir haben uns gefragt, ja, wie hat Christus denn reagiert? Und das kann uns vielleicht helfen, diese Frage: Sind deine Worte förderlich, heilsam und ermutigend? Sind sie freundlich, beherrscht und demütig? Ja, man kann viele Adjektive dort einsetzen, aber die helfen für das Zusammenleben in der Gemeinde. Üble Nachrede, Beleidigung, abfällige Bemerkungen, falsche Kritik, Rufschädigung, schlechtes Reden, grundlose Anschuldigungen sollen nicht unter uns sein. Jakobus 4, Vers 11, Stelle müsst ihr euch aufschreiben: Redet nicht schlecht untereinander, rede nicht schlecht über deine Geschwister. Und dann haben wir uns noch drei Dinge angeschaut. Die Zunge, das Lästern, ist ein Aspekt der Zunge falsch gebrauchen. Es muss in unserer Gemeinde unterbunden werden. Ebenso das falsche Verurteilen oder das Richten, wie es Matthäus 7 beschreibt. Und wir haben gelernt, es ist wichtig, dass wir mit Kritik hinterm Berg halten. Gute, konstruktive und sich selbst einbringende Kritik, die soll da sein, die soll erlaubt sein. Die ist hilfreich. Aber Kritik, um einfach einem anderen etwas auszusetzen und sagen, du, wie du es machst, das passt mir nicht. Mach's irgendwie anders, mir egal wie. Oder wenn wir einfach zänkisch sind, das soll gezügelt werden. Deswegen halte deine Zunge im Zaum, zügle sie, wie ein Reiter sein Pferd zügelt. Und damit kommen wir nun und setzen uns, wie schon angekündigt, in unser Fischerboot langsam zum fünften Punkt: Strebe nach Versöhnung. Und wir lesen Matthäus 5, Verse 23 und 24 und Matthäus 18, Vers 15. Ihr könnt es aufschlagen. Ich habe es auch vorne nochmal hingeschrieben. Matthäus 5, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder, Klammer auf, an dir, Klammer zu, sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Warum gibt es zu diesem Punkt auf einmal zwei Texte? Nun, Versöhnung ist in beide Richtungen vorgeschrieben. Wenn einer der Geschwister in der Gemeinde etwas gegen dich hat und du weißt es, dann geh du hin und kläre das. Wenn einer deiner Geschwister in der Gemeinde sündigt oder, wie es zum Beispiel die Schlachtübersetzung übersetzt, gegen dich sündigt, dann geh du hin und kläre das. Ja? Ganz kurz zur Erklärung: Matthäus 18, da gibt es eine Textvariante. Einige Handschriften haben diese beiden Worte: an dir oder gegen dich sündigt. Schlachter übersetzt es so, Elberfelder und Luther nicht, also nicht verwirren lassen. Wir sollen auf jeden Fall, wenn ein Gemeindemitglied sündigt und wir das sehen, ihm reden. Warum sollen wir das tun? Damit er wieder auf den Weg zu Christus zurückkommt. Werden wir gleich noch weiter thematisieren, aber wir sehen, Versöhnung in beide Richtungen ist notwendig, soll angestrebt werden. Und wer muss die Initiative ergreifen? Immer der andere, nicht wahr? Nein, immer du selbst, immer, bei beiden. Ja? Wenn jemand eine berechtigte Beschwerde gegen dich hat, geh auf den anderen zu. Wenn jemand sündigt oder gegen dich sündigt, gehe auf den anderen zu. Und deswegen betrachten wir beide Sichtweisen. Und das erste ist, wenn jemand etwas gegen dich hat. Und das ist wohl eines der Prinzipien aus der Schrift, die wir nicht verstehen, nicht verstehen wollen oder auch schnell vergessen. Ich habe sehr oft erlebt, dass Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du Sascha, irgendwie ist der oder die komisch zu mir. Er handelt so lieblos mir gegenüber, du, der grüßt mich gar nicht, der hat irgendwas gegen mich. Kannst du das nicht mal mit ihm klären? Ist es das, was die Schrift sagt? Geh zu deinen Ältesten, der klärt das für dich? Nö, steht hier nicht. Die Schrift sagt zu dir, gehe du hin. Du bist gefragt, du selbst, du sollst mit den Leuten reden. Und du magst vielleicht solche Dinge nicht ansprechen, klar. Oder du sagst, ja komm, ey, mit dem kann ich über sowas nicht reden. Oder der fühlt sich direkt angegriffen. Versteht mich nicht falsch, es ist okay, dass ihr zu uns kommt als Ältester oder auch zu einem Bruder oder einer Schwester, der du vertraust, um Rat zu holen. Um zu fragen, ob deine Sicht sehr subjektiv ist oder ob andere das auch so sehen. Das ist in Ordnung. Ein anderer Blickwinkel hilft, es zu betrachten. Aber wälze nicht deine Verantwortung ab. Gehe selbst hin. Schiebe nicht jemand anders, schiebe nicht deine Ältesten vor, wenn etwas zwischen dir und deinem Bruder oder deiner Schwester steht. Und bei dieser ganzen Angelegenheit, denke ich, geht es nicht um Mut. Es geht nicht um die richtigen Worte, es geht nicht um die Angst, etwas falsch zu machen. Ich denke, es geht hier schlichtweg um den Gehorsam gegenüber der Schrift. Und das steht hier ganz klar. Wenn du weißt, dein Bruder hat etwas gegen dich, geh hin. Wenn etwas zwischen euch steht, geh hin. Und nun schauen wir uns an, wie die Menschen damals, als sie es von Jesus gehört haben, das verstanden haben. Ja, in welcher Situation befinden wir uns hier? Es hat jemand ein Tier irgendwo dabei und er möchte ein Opfer bringen, ein Anbetungsopfer für Gott. Ja, jemand bringt seine Gabe zum Altar, damals in Jerusalem, und möchte ein Anbetungsopfer bringen. Gott soll angebetet werden. Aber die Gemeinschaft ist irgendwo betrübt. Jede Sünde betrübt Gemeinschaft. Warum ist sie betrübt? Weil jemand etwas gegen dich hat. Weil jemand etwas gegen dich hat, irgendetwas ist da, was die Gemeinschaft zerstört. Und jetzt ist die wichtige Entdeckung hier. Welchen Stellenwert räumt Jesus nun dem Anbetungsopfer in dem Moment ein? Er stellt es an die zweite Stelle und gibt der Versöhnung einen höheren Stellenwert. Versöhnung ist zunächst wichtiger, bevor du anbeten gehst. Das macht Jesus hier deutlich. Und da klingeln vielleicht die Alarmglocken bei dem einen oder anderen. Ja, wenn du dich fragst, wie komme ich manchmal sonntags morgens hierher? Gerade gab es noch Streit am Frühstückstisch. Gab es bei uns auch schon immer mal wieder. Es ist vielleicht Zorn und Ärger hochgekommen. Du hast den anderen verletzt, bist dir vielleicht gar nicht so bewusst. Und dir fällt ein, oh, der hat etwas gegen mich, deswegen reagiert er so komisch auf mich. Und dann geht's in den Gottesdienst, dann geht's zur Anbetung und du singst Lieder aus vollem Herzen und freust dich, da zu sein, und irgendwie geht es nicht. Es ist Betrübnis da. Etwas steht zwischen dir und dem anderen, weil dieses Prinzip Jesu nicht angewandt wurde. Gehe hin und versöhne dich mit demjenigen, wo du weißt, da steht etwas zwischen euch. Versöhnung ist hier wichtiger, bevor du anbeten gehst. Und Gott gibt in diesem Moment der Versöhnung und der Bereinigung einen höheren Stellenwert. Und das ist so interessant, ja. Die Ehre Gottes, die Anbetung Gottes, sagen wir, ist das Höchste. Ist das, was wir in unserem ganzen Leben tun sollen. Aber hier nimmt Jesus dieses Beispiel vom Anbetungsopfer in Jerusalem und sagt, bevor du das tust, versöhne dich. Die Versöhnung ist so wichtig. Erst Versöhnung, dann Gottesdienst. Und darum ist es gut, wenn du schon weit vor dem Gottesdienst darüber nachdenkst, ob jemand etwas gegen dich hat. Wo du denkst, oh, dem habe ich ganz schön übel zugerichtet. Vielleicht ist es ihm auch übel aufgestoßen. Dann mach dich auf, geh hin, opfere Zeit und Kraft und versöhne dich mit deinem Bruder und deiner Schwester. Und das ist wirklich ein Opfer, bevor es zum Anbetungsopfer geht. Das ist Aufwand, das ist Mühe, natürlich. Aber das haben die Menschen damals verstanden. Ja? Und nun stell dir vor, du hast vor 2000 Jahren gelebt, hörst das von Jesus und du hast irgendwo ganz oben im Norden Israels in Galiläa gelebt. Und du machst dich auf mit deinem Tier über den Rücken nach Jerusalem. Du gehst natürlich um Samaria rum, die will ja keiner haben. 3 Tage dauert deine Reise. Und du kommst in Jerusalem an und du siehst den Tempel und sagst, ja cool, da kann ich jetzt mein Opfer loswerden für meinen Gott. Vielleicht hast du auch ein Tier erst dann in Jerusalem gekauft, das konnte man dort tun. Stellt sich dann, vielleicht war es so, in die Schlange an am Tempel, dass dein Tier geopfert werden konnte. Dir schießen Gedanken durch den Kopf und du denkst, oh, nein. Irgendwas steht doch da zwischen meinem Bruder und mir. Und was sagt Jesus? Lass dein Tier da, geh zurück, versöhne dich mit deinem Bruder, komm wieder und opfere. Und du gehst 3 Tage zurück, versöhnst dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester, gehst nochmal 3 Tage nach Jerusalem und opferst dann Gott ein Anbetungsopfer. Das kann die Situation gewesen sein. Derjenige hat Zeit, Geld und Kraft geopfert, um letzten Endes ein reines Opfer vor Gott zu bringen. Strebe nach Versöhnung. Verstehst du, was Jesus hier fordert? Welchen hohen Stellenwert Versöhnung hat? Etwas mit Aufwand zu tun. Jesus will zeigen, wie wichtig es ist, dass wir in Versöhnung miteinander leben. Dass wir größten Aufwand betreiben sollen. Und wenn wir das tun, dann stehen wir spätestens nächsten Sonntag um 9 Uhr hier alle auf der Matte, wenn wir wissen, da ist etwas gegen meinen Bruder, gegen meine Schwester. Spätestens. Und du sagst vielleicht, hä, noch früher aufstehen? Ja. Stell dir mal vor, du gehst 9 Tage, eigentlich umsonst, weil du etwas tun wolltest, aber du konntest es bis dahin nicht tun durch die Weltgeschichte, aber du hast dich mit deinem Bruder und deiner Schwester versöhnt. Und dann geht es darum, um 10.15 Uhr Gott anzubeten. Das ist das Prinzip, was Jesus hier lehrt. Strebe nach Versöhnung. Und danach werden wir alle anderen 6 Grundlagen konsequent anwenden und gehorsam sein. Das ist natürlich Wunschdenken, das ist aber die Aufforderung. So soll es sein und ich hoffe, dass wir das mehr und mehr lernen. Das ist ja das Ziel der Predigten. Also, lege sämtliche Ausreden von Mut oder von Angst oder ich weiß nicht, wie ich mit dem anderen reden soll, zur Seite. Handle konsequent nach der Schrift. Gehe hin und versöhne dich mit deinem Nächsten, mit deinem Bruder, deiner Schwester. Das ist das erste Prinzip. Das zweite aus Matthäus 18. Wenn jemand sündigt oder wenn jemand an dir, gegen dich sündigt. Wir befinden uns hier im Gemeindekontext oder unter Gläubigen. Und dieser zweite Fall ist ein ganzer Prozess. Ja, du kennst ihn wahrscheinlich besser unter dem Stichwort Gemeindezucht. Ich kann euch nur hier die Predigtreihe von Jörg empfehlen. Der hat 2011, am Ende November, Dezember, hat er 3 Predigten gehalten über Gemeindemitgliedschaft, über die Liebe Gottes zu seinen Kindern und diesen Prozess der Gemeindezucht. Ihr könnt auf unsere Webseite gehen, eg-gewitzberg.de. Dort findet ihr die 3 Predigten. Kann ich sehr empfehlen, nachzuhören. Da hat Jörg ausführlich darüber gesprochen. Das werden wir heute nicht tun können. Aber worum geht es hier? Wenn ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde sündigt oder eben konkret gegen dich sündigt, was sollst du dann tun? Auch hier steht es, gehe zu deinem Ältesten, der klärt es für dich. Ah, nee, irgendwie wieder nicht. Es ist wieder nicht so. Nein, das steht ja nicht. Warum sage ich es wieder? Nun, weil ich es erlebt habe. Sascha, der oder jenes getan und früher habe ich es mehr, heute hoffentlich weniger gesagt, ja, ich kümmere mich drum. Es ist nicht richtig. Das ist nicht das Prinzip, was hier deutlich wird. Es ist nicht der Weg, den Jesus beschreibt. Du selbst bist aufgefordert, hinzugehen. Frage dich an dieser Stelle, warum du vielleicht nicht bereit bist, direkt auf den anderen zuzugehen. Warum bist du nicht bereit, den sündigenden Bruder oder die sündigende Schwester zurück zu Christus zu bringen? Wenn du eine falsche Motivation hast, das heißt, wenn du stolz bist oder wenn du meinst, du kannst es besser, du erhebst dich über den anderen, wirfst ihm nur was vor, willst ihn runtermachen, weil er so schlecht ist, das wäre eine falsche Motivation, dann geh lieber nicht hin. Aber wenn du eine Sünde unmittelbar mitbekommen hast, dann handle aus der Motivation, den anderen zur Umkehr zu bewegen. zu sagen, dein Verhalten. Und hier steht es in der Schrift, Epheser 5, Vers 4, das war unnötige Schwätzerei oder Lästerung. Das ist falsch. Lass es sein. Das ist das Prinzip, was hier deutlich wird. Geh hin. Und es geht immer darum, und das ist der große Grundsatz hier, den anderen auf den Weg zu Christus zurückzubringen. Die Gemeinschaft wiederherzustellen. Und dafür überführst du anhand der Heiligen Schrift. Du weißt ihn zurecht, du rufst ihn zur Umkehr auf. Und ich frage dich, bist du dazu bereit? Was gibt es für einen Grund, dass du es nicht tust? Und du könntest sämtliche Gründe aufführen. Und auch hier sage ich dir, sei gehorsam der Schrift gegenüber. 2. Timotheus 3, Vers 16. Ich denke, viele kennen diesen Vers. 3, Vers 16 ist sehr bekannt, aber 2. Timotheus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn du das glaubst, dass die Schrift dafür da ist, dann steht auch hier zur Zurechtweisung, zur Überführung anhand der Schrift zur Sünde, über die Sünde. Und das bedeutet, sich Mühe zu machen, manchmal auch die Schriftstellen rauszusuchen und zu sagen, hier steht es. Das ist Sünde. Und nehmen wir an, du bist bereit, das zu tun, zu sagen, ja, ich habe gehört, da lästert jemand und ich suche mir Kolosser 3, Vers 8 raus. Das soll unter euch nicht sein, Lästerung. Um ein Beispiel von letzter Woche zu nehmen, es lästern Sünde, natürlich ist lästern Sünde. Wird es in der Schrift erwähnt? Ja, es wird glasklar erwähnt. Und du bekommst mit, dass jemand lästert. Was tust du? Und das ist das erste Prinzip, oder das ist das Prinzip, worum es geht. Suche das Vier-Augen-Gespräch. Gehe auf den anderen zu und rede mit ihm unter vier Augen. Versuch es am besten nicht über WhatsApp oder via E-Mail zu klären, sondern mach es direkt. Es gehört auch nicht bei Facebook an die Pinnwand und es gehört auch nicht in ein 20-Augen-Gespräch, in dem du vor 9 anderen Leuten lästerst. Es ist ein Vier-Augen-Gespräch. Und was sagt Jesus, wer das tun soll? Du hast die Verantwortung. Jedes Gemeindemitglied. Und das Ziel dabei ist, den sündigenden Bruder, die sündigende Schwester zurückzubringen zu Christus. Es ist niemals das Ziel zu vernichten, sondern immer zur Umkehr zu bewegen. Und wenn die Person den Fehler eingesteht, und ich habe das hier versucht, alles mal ein bisschen grafisch darzustellen, weil wir doch sehr schnell jetzt noch durchgehen müssen, du führst ihn zurück in die Gemeinschaft, der Gemeinde zurück in die Gemeinschaft, zu Christus zurück auf den richtigen Weg. Weil die Person durch das bußfertige Herz zeigt, ja, ich lebe mit Christus, ich gehöre zu Christus und ich bin bereit umzukehren, weil ich verstanden habe, Gottes Wort sagt, es war eine Sünde. Und was passiert dann? Die Sünde wurde richtig behandelt. Der Satan wurde in die Flucht geschlagen. Die Einheit der Gemeinde ist erhalten, Versöhnung ist gewirkt und Gott wird geehrt. Ich sag's nochmal. Die Sünde wurde richtig behandelt, der Satan wurde in die Flucht geschlagen, die Einheit der Gemeinde erhalten, Versöhnung wurde gewirkt und Gott geehrt. Und das ist der Optimalfall, dass wir direkt verstehen und sagen, ja, es war falsch, verzeih mir, mein Herr. Und was passiert dann, weil ich sprach ja von einem Prozess und wir lesen in Matthäus 18 die nächsten 3 Verse einmal. Wie gesagt, wenn ihr es ausführlich haben wollt, müsst ihr euch die Predigt anhören von Jörg. Wir lesen Matthäus 18, nun die Verse 16 bis 18, also die anschließenden Verse. Was danach passiert? Wenn er, also der sündigende Bruder, die sündigende Schwester, nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, aus 2 oder 3er Zeugen Mund wird jede Sache bestätigt. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Also, worum geht's weiter? Wenn die Person nicht einsieht, dass sie eine Sünde begangen hat, dann wird ein Treffen mit mindestens 2 Zeugen einberufen. Ein biblisches Prinzip, nur aus dem Mund von 2 oder 3 Zeugen ist eine Sache wahr. Steht es hier in Matthäus 18, 2. Korinther 3, 5. Mose. Die Zeugen sind dabei nicht unbedingt passiv, sondern sie sollen auch aufrufen, wenn sie es nachvollziehen können, zur Umkehr, zur Buße, um den anderen zurückzugewinnen. Wenn die Person den Fehler einsieht, ist die Person gewonnen. Du hast einen Bruder gewonnen. Sie ist wieder unterwegs mit Christus. Wenn die Person aber den Fehler nicht eingesteht, geht es weiter. Dann wird ein Treffen mit der Gemeinde eingerufen. Und das bedeutet, dass in unserem Rahmen wäre es wahrscheinlich eine Gemeindestunde, dass der Zeuge, die beiden Zeugen oder mehr Zeugen und derjenige, der den anderen immer aufgerufen hat, kehre um, dass sie es vor die Gemeinde bringen und sagen, so ist es. Und die Zeugen bestätigen das. Und dann soll die ganze Gemeinde hingehen zu dieser Person und sagen, kehre um. Es werden wahrscheinlich nicht alle tun, es werden vorrangig die tun, die eine bessere Beziehung zu der Person haben, aber die ganze Gemeinde ist aufgefordert. Und das Ziel dabei ist immer noch dasselbe, den sündigenden Bruder zurechtzubringen und zur Umkehr zu bewegen. Wenn die Person den Fehler eingesteht, hast du einen Bruder, eine Schwester gewonnen. Wenn die Person aber nicht eingesteht, dann sei er dir wie ein Heide und Zöllner, haben wir gelesen, dann beschließt die Gemeinde, dann wird die Person als ein Sünder angesehen und durch diesen ganzen Prozess wird die Gemeinde vor geistlichem und moralischem Verfall geschützt. Das war jetzt alles in Kürze, ich habe es versucht ein bisschen grafisch darzustellen, damit es sich vielleicht besser einprägt. Und bei allem ist es wichtig, wie wir das tun sollen. Und hier ist wieder die Grundlage, die Liebe. In Liebe, in Sanftmut, mit Taktgefühl, mit der Kraft des Heiligen Geistes sollen wir auf den anderen zugehen. Wir sollen ihm natürlich die Wahrheit sagen, die wir aus der Schrift haben, es ist Sünde. Aber in Liebe, ihn nicht runtermachen, vernichten, sondern zur Umkehr zu bewegen. Und was kannst du für Ausreden haben, die sich irgendwie auftun in dir? Die dagegen sprechen, dass du das tust. Und ich habe einfach mal einige aufgeschrieben. Zum Beispiel Verharmlosung der Situation. Ach, ist doch nicht so schlimm. Das eine Mal lästern. Oder schönreden, weil es einem unangenehm ist. Nee, das hat er bestimmt nicht so gemeint. Brauche ich gar nicht hingehen. Stolz. Ich sollte auf den anderen zugehen. Warum macht er das denn nicht? Menschenfurcht. Och, der wird mich zerfleischen, wenn ich dem irgendwie nur was sagen werde. Aufwand. Oh, da muss ich einen extra Termin machen, mich mit dem treffen und... Ach, nee. Sinnlosigkeit. Ach, das passiert doch eh immer wieder. Warum soll ich gerade jetzt mit dem reden? Kulturelle Gewohnheit. Über die Fehler der anderen spricht man nicht. Lieblosigkeit. Ach, das kannst du dem doch nicht sagen. Die Liebe muss doch vorherrschen. Du kannst doch nicht mit dem über Sünde reden. Ohne Vergebungsbereitschaft sein. Ich will gar nicht, dass zwischen ihm und mir alles gut ist. Ich will dem lieber noch eine reindrücken. Der eigene Balken. Wenn ich dem jetzt was sage, oh, dann kommt er mir aber an und sagt, ich soll mich erstmal meinen Balken im Auge kümmern, um meine Angelegenheit. Ja. Das sind alles Ausreden, die wir vorbringen können. Was wir tun sollen, ist der Schrift gehorsam sein und sagen, ja. Ich gehe in aller Demut, in Liebe, mit Sanftmut, mit Taktgefühl auf den anderen zu und suche zunächst das Vier-Augen-Gespräch, um Versöhnung, wenn es zwischen dir und ihm steht, zu erwirken. Das gehört mit zu den Grundlagen für das Zusammenleben unserer Gemeinde. Wenn Sünde toleriert wird, zerstört es die Gemeinschaft. Und als einer der Ältesten dieser Gemeinde möchte ich für euch bekennen, dass ich selber oft Fehler gemacht habe. Dass ich nicht konsequent mit der Schrift gegangen bin. Dass ich aus Furcht vor Menschen oder aus Mangel an Weisheit gehandelt oder eben nicht gehandelt habe, dass ich nicht wusste, was das Beste für die Gemeinde ist. Auch wenn ich denke, dass es manchmal besser, einfacher oder liebevoller hätte geklärt werden können, wenn du selber, ich spreche jetzt hier allgemein, auf die Person zugegangen wärst und nicht den Umweg über uns Älteste gemacht hättest. Dennoch, und das ist mein großer Lerneffekt bei diesem Punkt, ich möchte euch um Verzeihung bitten für diese Momente, wo ich eben nicht die Gemeinde beschützt, sie nicht so geführt hätte, wie ich es tun soll. Ich möchte Versöhnung anstreben und ich möchte, dass wir das alle lernen und tun Und so möchte ich diesen Punkt mit einer Geschichte aus diesem Buch, ihr habt nochmal die Ehre, aus diesem tollen Buch eine Geschichte zu hören, schließen. Eine Geschichte, dass Versöhnung wirklich möglich ist, selbst unter Feinden, selbst unter schwierigen Umständen. Der von den Hugenotten abstammende französische Hauptmann Etienne Bach war während der Ruhrbesetzung als Besatzungskommandeur in der Stadt Datteln gesandt, wo ihm in dem dortigen Bürgermeister ein überzeugter Patriot gegenüberstand. Alle Anordnungen, die er auf Befehl seines Generalstabs erlassen musste, wurden mit größtem Widerstand vom Bürgermeister aufgenommen, sodass sich die Lage immer kritischer gestaltete. Schließlich war im Herzen des jungen französischen Offiziers und Pfarrersohns unter mancherlei eigenartigen Erlebnissen die Frage laut geworden, ob es möglich sei, auch unter diesen Umständen Feindesliebe zu üben. Da führte ihn am Karfreitag sein Weg in einen evangelischen Gottesdienst. Während der Abkündigung des Abendmahls erwachte in ihm der Wunsch, daran teilzunehmen. Alle Bedenken, als fremder Offizier die Andacht der Gemeinde stören zu können, schwanden unter einem starken inneren Macht, die ihn vorwärts trieb. Auch er hätte Ausreden ihm vorbringen können, aber er spürte, das treibt ihn vorwärts. Er braucht die Gemeinschaft der Heiligen. Und so nähert er sich als Letzten dem Tisch des Herrn und er stutzt. Im selben Augenblick tritt nämlich sein Gegner, der deutsche Bürgermeister, an seine Seite. Die Blicke der ganzen Gemeinde sind auf die beiden Männer gerichtet. Was werden sie tun? Ein kurzes Zögern, dann treten sie gemeinsam vor. Sie essen von einem Brot, sie trinken aus einem Kelch und reichen sich einander die Hände. Von da an wurde das Unmögliche möglich. Es gab ein Zusammenarbeiten zum Segen der ganzen Bevölkerung. Das ist das sogenannte Abendmahl in Datteln, das kann man auch nachlesen. Eine echt erstaunliche Sache. Strebe danach, mit deinem Bruder und deiner Schwester in Versöhnung zu leben. Und das ist auch wichtig bei dem nächsten Punkt, den wir betrachten wollen, weil da können Anschuldigungen, Streitereien, ja ganze Kriege drüber geführt werden. Und deswegen sind wir aufgerufen, gehe weise mit Lehrstreitigkeiten um. Und wir lesen aus dem 2. Timotheusbrief einige Verse, wie es hier angeschrieben steht, 2. Timotheus 2, die Verse 23 bis 25. Paulus schreibt an Timotheus. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht, ein Sklave des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Hier geht es nicht unbedingt nur um Streitfragen, sondern auch um falsche Lehren, um Irrlehren. Und wenn wir diesen Aspekt aber unter dem Thema Streitfragen betrachten, dann können wir geistlichen Selbstmord in unserer Gemeinde verhindern, wenn wir weise miteinander umgehen. Es geht um theologische Streitfragen unter Geschwistern, die nicht evangeliumsrelevant sind. Das heißt, wir müssen unterscheiden einmal zwischen sogenannten Heilsfragen, wo es um die Frage der Errettung geht. Da ist die Schrift klar. Da dürfen wir nicht voneinander abweichen. Aber es gibt eben auch Fragen, die Bibel nicht in aller Gänze und Ausführlichkeit beschreibt. Es gibt Fragen über die Lehre von Engel und Dämonen, wo die Bibel Teile offen lässt. Es gibt Gewissensfragen. Die Bibel lässt uns über einiges im Unklaren. Ja, aber wir dürfen alles wissen oder wir dürfen alles haben, was wir wissen müssen. So viel schreibt uns die Schrift. Und das heißt nicht, dass du jetzt sie besser nicht mehr lesen sollst, damit du nicht eine fundierte Lehrmeinung bekommst. Natürlich, es ist gut, dass du die Schrift liest, studierst und dass du eine vernünftige Lehrmeinung darüber bekommst. Aber das darf niemals zu Streit führen. Es darf niemals die Einheit in Christus zerstören. Und Paulus schreibt hier von dummen, von unverständigen Fragen. Ja, Fragen, über die man ein Leben lang philosophieren kann und die null Anwendung auf unser Leben als Gläubige haben. Fragen über den Aufbau der Stiftshütte, Fragen über den König David, wie er Israel verteidigt hat. Fragen, ich weiß es nicht, worüber man sich alles Gedanken machen kann und worüber man sogar streiten kann. Versteht mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan davon, wenn Fragen aufgrund des Bibelstudiums entstehen. Wir machen schon seit einiger Zeit jetzt gemeinsam ein Bibelstudium in der Jugend, oder ein Bibellesen, und da kommen immer wieder Fragen und Fragen auf und ich freue mich, mich mit den Texten zu beschäftigen und auch, wenn es geht, Fragen zu beantworten. Es ist gut, Fragen zu haben. Aber, und das ist das Prinzip hier, sie dürfen nicht die Einheit in Christus zerstören, sie dürfen nicht zu Streit führen. Du als Knecht Gottes, als Sklave Christi, sollst milde und geduldig mit dem anderen umgehen. So steht es hier. Sei freundlich, sei geduldig. Ja, es liegt vielleicht an der Erkenntnis, die noch nicht so weit ist. Darum hab Geduld. Und natürlich schreibt Paulus hier an Timotheus, der gerade in Ephesus ist, der gerade als einer der Ältesten, sag ich mal, oder dieses Amt der Gemeindeleitung innehat. Und darum soll er natürlich auch lehrfähig sein und die Schwätzer und ihre Streitfragen zurückweisen. Dass er mit der gesunden Lehre agiert. Aber was sollen wir, und das sollen die Ältesten und die Gemeindeleiter ja sein, Vorbild. Was sollen wir mit guten Vorbildern tun? Wir sollen gute Vorbilder nachahmen. Und deswegen ist es auch wichtig und auch als Prinzip anwendbar, dass du sagst, ja, ich möchte selber milde sein. Ich möchte geduldig sein und nur auf Basis der Schrift dem anderen begegnen. Und bei manchen Fragen spielt auch das Gewissen eine Rolle. Ja? Das Gewissen oder eine Glaubenstradition, wenn es um Themen Weihnachten geht, wenn es um Themen Alkoholkonsum geht, wenn es um Themen Musik geht. Grundsatz ist wiederum einmal die Liebe. Wie sollen wir auf den anderen zugehen? In Liebe. Sie sucht nicht das Ihre. Sie sucht auch das des anderen. Die Liebe rechnet dem Nächsten nichts Böses zu. Sie ist bereit, sogar das Leben für den Bruder oder für die Schwester zu geben. Es geht um das geistliche Wohl des anderen. Es geht nicht um die eigenen Rechte und Freiheiten, die man ausnutzt, auf Kosten der anderen. Römer 14 und Römer 15. Wenn Gewissen und Lebensstil oder eine zweitrangige Lehrfrage zu einem Streitpunkt werden, dann ist das Hilfsmittel eine opferbereite Liebe. Ein kompromissloses Zurückstellen der eigenen Rechte. Und das ist wichtig für uns als Grundlage für unsere Gemeinschaft. Es darf niemals persönliche Feindseligkeit vorherrschen, sondern in Liebe muss alles umgürtet sein. Und bei allen Auseinandersetzungen ist die Schrift der Maßstab und nichts anderes. Jeder ist verantwortlich, selber Gottes Wort zu erforschen und sein Gewissen an die Schrift zu binden. In Auseinandersetzungen, natürlich, wir sollen nicht passiv bleiben, sondern lernen, mit der Bibel richtig umzugehen. Deine Meinung, deine Ansicht, deine Erfahrung zählen nichts, wenn sie nicht in der Schrift gegründet ist. Darum ist es wichtig, dass wir weise miteinander umgehen. Dass wir weise im Zusammenleben in der Gemeinde miteinander umgehen und selbst wenn sich starke Lehrmeinungen gebildet haben. Mit Hilfe des Heiligen Geistes ist es möglich, immer mehr die Kontrolle auch in den Momenten über die eigenen Worte und über den Ärger und den Zorn zu bekommen, dass wir Stolz und Streitsucht vermeiden und dass wir in Liebe miteinander umgehen. Und ihr merkt diese Begriffe, ihr kennt sie, oder? All die Grundlagen, die wir vorher betrachtet haben, kommen hier ganz praktisch zur Anwendung. Die Zunge, dass wir uns davor hüten, ausfallen zu werden. Die Demut, dass wir nicht denken, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Der Ärger und den Zorn unter Kontrolle halten und die Liebe vorherrschen lassen. Vergiss es nicht. Und Auseinandersetzungen unter Christen, ja, sie werden wahrscheinlich vorkommen, weil wir Dinge anders verstehen, weil wir noch eine Stelle mehr hinzuziehen und es anders sehen als der andere. Aber bedenke, was das Prinzip ist, was die Grundlage ist. Niemals darf die Einheit in Christus zerstört werden. Achte darauf, dass du nicht zu Streit führst. Bedenke immer, wer dein Gegenüber ist. Du redest nicht mit einem Irrlehrer. Du redest nicht mit einem Ungläubigen. Du redest mit deinem Bruder und deiner Schwester, mit der du vielleicht eine andere Meinung hast. Dein Bruder und deine Schwester sollst du lieben. Und darum sei milde und geduldig. Sei lehrfähig, auf Basis der Schrift dem anderen es zu erklären. Wir müssen aufpassen, wenn wir meinen zu stehen, dass wir nicht fallen. Und so, und das ist eine vorbildliche Geschichte, finde ich, gab es im 18. Jahrhundert zwei Männer, die in einer wichtigen Lehrfrage doch sehr weit auseinander lagen. Das waren aber nicht nur irgendwelche Männer, es waren zwei der größten Evangelisten überhaupt. Historiker beschreiben die Erweckung, die um diese beiden Männer und andere herum geschah, als eine der größten Erweckungsbewegungen in der Kirchengeschichte. Diese beiden Männer waren Freunde. Ihre Namen waren George Whitefield und John Wesley. Sie predigten Christus, sie predigten das Evangelium. Aber sie hatten eine sehr konträre Ansicht, wenn es um die Erwählung Gottes ging. George Whitefield vertrat die Ansicht einer souveränen Erwählung Gottes. John Wesley vertrat die Sicht einer hohen menschlichen Verantwortung. Und ihre Meinungsverschiedenheit in dieser Lehrfrage führte auch teilweise zu hitzigen Diskussionen, zu hitzigen Briefwechsel. Und jeder glaubte von dem anderen, er irrte in der Frage. Und diese Frage trübte ein Stück weit ihre Freundschaft, spaltete diese geistliche Erweckung. Aber trotz ihrer Differenzen blieb ihre Freundschaft im Ganzen ungebrochen. Ich zitiere aus diesem Buch hier, wo ich auch diese Predigtreihe Große Grundlagen her habe, gut, dass wir einander haben, von Alexander Strauch. Er sagt, beide bezeugten öffentlich ihre Hochachtung und ehrliche Liebe für den jeweils anderen. Sie beteten regelmäßig füreinander, schrieben Briefe und versuchten sogar, ihre gespaltene Erweckungsbewegung wieder zu vereinigen. Am Ende des Lebens bat Whitefield, dass Wesley an seinem Begräbnis predigen möge. Und dieser tat das auch. In seiner Grabrede erklärte Wesley: Wie wenigen Menschen sind wir begegnet, die ein so freundliches Gemüt hatten, aus dem die wärmsten Zuneigungen frei und voll fließen konnten. Liebe leuchtete aus seinem Gesicht und atmete beständig in allen seinen Worten. Mit gleicher Hochachtung hatte Whitefield vorher auch Wesley geschrieben: Meine Wertschätzung für euch, war sogar die Anrede noch respektvoll, für euch, ja. Meine Wertschätzung für euch ist ungebrochen, wenn nicht sogar größer denn je, und ich glaube, dass wir trotz unserer Meinungsunterschiede in diesem und im zukünftigen Zeitalter ein Vorbild wahrer christlicher Liebe bleiben sollen. Und die beiden sind für mich ein Vorbild wahrer christlicher Liebe, im richtigen Umgang mit Lehrstreitigkeiten. Auch wenn es bestimmt hitzig wurde, auch wenn es, ich sag mal, da diese Spaltung gab in der Erweckungsbewegung, so haben sie eine brennende Liebe für Christus gehabt und haben doch immer wieder zusammengefunden. Theologische Streitfragen zwischen Gläubigen sollen nie zu persönlicher Feindseligkeit führen. Wir müssen weise mit unterschiedlichen Meinungen umgehen. Wir müssen weise bezüglich einer Lehre und Lehrstreitigkeiten miteinander umgehen, damit wir in der Gemeinde gottgemäß leben, Seite an Seite stehen und für das Evangelium kämpfen. Das ist das Ziel. Und J.C. Ryle, schon über ein Jahrhundert her, hat dieses Prinzip wunderbar in einem Bild zusammengefasst. Er sagte: Halten Sie die Trennwände so niedrig wie möglich und reichen Sie sich einander so oft wie möglich darüber hinweg die Hände. Halten Sie die Trennwände von verschiedenen Lehrmeinungen und so weiter so niedrig wie möglich und reichen Sie sich so oft wie möglich darüber hinweg die Hände. Ein sehr schönes Bild, finde ich, was das Ganze nochmal ein bisschen vor Augen führt. Eine andere Meinung wird es wahrscheinlich immer geben, aber du darfst nicht zu Streit oder zur Spaltung führen. Ihr Lehren klar, die sollen wir bekämpfen, die sollen wir gemeinsam bekämpfen, wenn etwas gegen Christus und sein Wort steht. Aber zweitrangige Fragen, Gewissensfragen, Traditionsfragen dürfen nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen. Liebe, Hochachtung, Milde und Geduld sind hier die Stichworte. George Whitefield wurde eines Tages gefragt, ob er glaubt, dass John Wesley auch im Himmel zu sehen sei. Und er antwortete Folgendes: Ich befürchte nicht, denn er wird dem ewigen Thron so nahe sein, und wir werden so weit weg von ihm sein, dass wir kaum einen Blick auf ihn erhaschen werden. So eine Hochachtung, so ein Respekt, so eine Liebe hatte er vor dem anderen, dass er wusste, sein Dienst für Christus wird ihm so viel Kronen einbringen, dass er dem Thron nahe sein wird. So hat er es einfach ausgedrückt, um zu zeigen, ich achte ihn so sehr. Ein großes Konfliktpotenzial steckt in diesem Punkt, aber wir dürfen lernen, weise damit umzugehen. Und nun möchte ich kurz den letzten Punkt auf jeden Fall betrachten. Es ist gewissermaßen mehr oder weniger die Zusammenfassung von allem und er ist überschrieben mit: Bewahre die Einheit der Ortsgemeinde. Wir lesen Philipper 2, 4, die Verse 2 bis 3. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit dir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Und diese beiden Verse machen deutlich, dass es irgendwo Streitigkeiten in der Gemeinde geben kann, dass Bitterkeit, Groll und Konflikte auftreten können. Evodia und Syntyche müssen ermahnt werden, wieder auf den Weg zu Christus zurückzukommen, in die Einheit, dieselbe Gesinnung zu haben. Es geht, dass Christen sich auch in die Haare kriegen. Vor einiger Zeit kam eine Schwester zu mir und sagte, dass sie schockiert sei, wie manches bei uns in der Gemeinde passiert, wie manche miteinander umgehen. Welche offensichtlichen Sünden Christen in der Gemeinde tun können. Und ich sagte ihr, ja, die Bibel kennt auch das. In Philipper 4 haben wir ein Beispiel dafür. Und ich sagte, dass es theoretisch möglich ist, dass jede im Neuen Testament erwähnte Sünde auch in unserer Gemeinde vorkommen kann. Es ist schockierend, ich weiß. Aber es ist die Wahrheit. Wie gehen wir aber miteinander um, um die Einheit in unserer Ortsgemeinde zu bewahren? Dass es nicht zu Streitigkeiten kommt. Es ist die siebte Grundlage für unser Zusammenleben in der Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir eine gesunde Einstellung haben und dass wir diesen Punkt ganz tief in unserem Herzen verinnerlichen. Dass wir dieses Bestreben haben, dass wir auf die Einheit unserer Gemeinde achten. Dass wir sie bewahren und nicht durch Lieblosigkeit, nicht durch Stolz, Ärger und Zorn, nicht durch einen falschen Gebrauch der Zunge, nicht durch Versöhnungsresistenz oder Streitsucht bei Lehrfragen zerstören. Und ihr merkt, das sind all die Punkte, die wir vorher genannt haben. Es ist wichtig, dass Dinge angesprochen werden. In Wahrheit, in Liebe. Es ist wichtig, dass die Gemeinde keinen Schaden nimmt, denn sie ist teuer erkauft von Christus durch Christi Blut. Dass es zu Konflikten kommt, ist unvermeidbar. Aber es ist wichtig, dass wir den richtigen Umgang miteinander darin finden und wenn möglich, schon durch diese innere Einstellung, ich möchte die Einheit meiner Gemeinde bewahren, es vermeiden. Es geht nicht, dass wir Dinge unter den Teppich kehren oder dass wir uns selber verweigern, auf den anderen zuzugehen. Grundsätzlich müssen wir in einer liebevollen Art und Weise mit dem anderen sprechen. Der Ton, denkt dran, macht auch die Musik. Es ist wichtig, dass jedes Gemeindemitglied, du und ich, verstehen, dass wir eine gegenseitige Verantwortung haben. Du hast Verantwortung für deine Geschwister. Mitgliedschaft ist nicht nur ein Recht, Mitgliedschaft beinhaltet auch Pflichten. Und wenn du leichtfertig mit deiner Mitgliedschaft umgehst und zum Beispiel Gemeindehopping betreibst im schlimmsten Fall, also sagst, irgendwas passt mir nicht, ich hau ab. Ja, dann denkst du, das ist dein Recht. Aber es ist vor allem eine Verletzung deiner Pflicht, weil Gott dich hier hingestellt hat. Und weil du die Verantwortung gegenüber deiner Geschwister vernachlässigst, die Probleme anzugehen und sie durch Gespräche vor allem und durch Gebet aus der Seite zu schaffen. Du hast eine Verantwortung für deine Geschwister. Und leider gibt es auch viele falsche Reaktionen und das sind einige Dinge, mit denen ich so grob schließen möchte. Falsche Reaktionen, die noch mehr Öl ins Feuer gießen. Zum Beispiel Vergeltung. Mein ist die Rache. Und dabei vergisst du, dass Gott das sagt. Mein ist die Rache, sagt Gott nämlich. Wir sollen nicht vergelten und Böses mit Guten überwinden. Wenn wir das nicht tun, dann gießen wir weiter Öl ins Feuer. Oder schlichte Tatenlosigkeit, dass wir es ignorieren, dass wir einfach warten, bis der andere kommt. Die Bibel macht deutlich, dass wir, und das haben wir gesehen unter dem fünften Punkt, in jedem Fall auf den anderen zugehen sollen. Das Problem ansprechen, aus der Welt schaffen, beziehungsweise aus der Gemeinde. Und vielleicht noch eine dritte falsche Reaktion ist unweise Konfrontation mit einer falschen Art, mit einem unkorrekten Inhalt zu einer falschen Zeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur einfach die Wahrheit reden, sondern die Wahrheit in Liebe reden. Deswegen ist es wichtig, auch weise zu sein. Wenn der andere so im Brass ist, dann ist es nicht gut, ihn noch mit Dingen zu konfrontieren und ihn vielleicht noch mehr oder sein Feuer noch mehr zu entfachen. Die richtige Art, der richtige Inhalt, der richtige Zeitpunkt. Aber es ist wichtig, dass wir auf den anderen zugehen. Und zur rechten Art und Weise und damit als Grundlage zur Vermeidung von Konflikten gehört das Prinzip, die gleiche Gesinnung haben. Das war unser zweiter Punkt, eigentlich die Demut, ja, die Gesinnung, die in Christus Jesus ist, dass wir den anderen höher achten als uns selbst, dass wir so denken, wie Christus gedacht hat und handeln, wie Christus gehandelt hat. Und um Konflikte zu vermeiden und sie zu lösen, gehört auch dazu, dass wir voller Hoffnung sind. Ja, dass wir von dem Besten ausgehen, weil es ist ein Bruder und eine Schwester, die mit Christus lebt und nicht einfach sündigt. Davon sollten wir ausgehen, bis wir vielleicht eines Besseren belehrt werden. Aber wir sollen den anderen nicht verdächtigen und sagen, ey, der macht das doch sowieso immer wieder. Und wir sollen immer die Hoffnung haben, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Gott kann alles regeln. Gott kann den schlimmsten Streit wieder zusammenführen. Gott kann die Herzen Menschen verändern durch sein Wort, durch seinen Geist. Er kann Wunden heilen. Er kann Freundschaften wiederherstellen. Er kann Beziehungen neu ordnen. Und eine weitere wichtige Komponente, und die sollten wir niemals vergessen, und die kann jeder tun, die kann jeder zu jeder Zeit tun, und die können wir gemeinsam tun, die können wir alleine tun, ist das Gebet. Es geht um das Gebet für bestehende Konflikte, es geht um das Gebet, um einen wachen Geist, um Liebe, um Sanftmut, um Geduld, um Mut, Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen. Dass wir diese Gesinnung in uns haben und sagen, ich möchte die Einheit meiner Gemeinde bewahren und ich tue meinen Teil dazu bei. Die Fürbitte für den anderen und für einen selbst. Und ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich Nehemia. Der hat all diese Punkte, die wir in den letzten 3 Wochen durchgenommen haben, mehr oder weniger, finden wir sie in seinem Buch, beherzigt. Gerade in Nehemia 5 berichtet Nehemia von Konflikten innerhalb des Volkes. Dort ist Zerbruch der Einheit, weil manche sich ein Recht rausgenommen haben, was ihnen gar nicht zusteht. Nehemia hat gebetet. Nehemia hat Hoffnung gehabt. Nehemia hat sogar heiligen Zorn, das ist ein Beispiel für heiligen Zorn, an den Tag gelegt. Er sagt, er wurde sehr zornig. Warum? Weil Gottes Gesetz verlästert wurde oder missachtet wurde. Er hat seine Zunge weise benutzt. Er hat Verständnisunterschiede in einer Meinung zur Schrift, die die anderen vielleicht gar nicht kannten, weil damals die Schrift mehr oder weniger vergraben war, hervorgebracht und sie richtig gestellt. Er hat den Stier bei den Hörnern gepackt und er ist auf die anderen zugegangen und hat sie mit ihrer Sünde konfrontiert. Nicht zuletzt ist er selber als ein gutes Vorbild vorangegangen. Und das ist mein Aufruf, tue es ihm gleich, tue es Nehemia gleich, tue es vor allem Christus gleich. Nehemia 5 könnt ihr einfach mal lesen, vielleicht entdeckt ihr die Punkte, die ich jetzt so einfach gesagt habe, nicht direkt, aber sie kommen drin vor. Kommen drin vor, Nehemia, ein großes Vorbild auch in Sachen Konfliktbewältigung. Und ich sagte schon die letzten Male, es gibt viele Hausaufgaben, wenn wir diese Predigt hören. Mein Wunsch ist es, dass wir sie umsetzen. Dass wir die Einheit unserer Gemeinde bewahren, weil sie steht auf dem Spiel. Dass wir alles dran setzen und die Gemeinschaft und diese 7 Grundlagen nehmen, bewahren und dazu nutzen, dass wir gemeinsam wachsen und reif werden. Und auch das langsamste Fischerboot erreicht einmal den Hafen. 3-mal haben wir uns jetzt damit beschäftigt, was die 7 Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde sind. Handle in Liebe. Handle in Demut. Halte deinen Ärger und Zorn unter Kontrolle. Zügle deine Zunge. Strebe nach Versöhnung. Gehe weise mit Lehrstreitigkeiten um, bewahre die Einheit der Ortsgemeinde. Ich kann dich nur aufrufen, nimm deine Bibel zur Hand. Bete um Liebe, um Demut und Geduld. Es geht hier um die Veränderung deines Herzens. Nicht darum, dass du auf einmal dein Verhalten änderst, sondern verändere oder lass dein Herz viel mehr verändern. Und noch einmal, wenn du heute jetzt hier sitzt und du merkst, es sind Dinge vorgefallen, die muss ich in Ordnung bringen. Dann zögere nicht, bring sie in Ordnung. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du heute hier sitzt und Gott hat zu dir gesprochen und er sagt, kehre um, bring es in Ordnung. Fördere die Einheit deiner Gemeinde. Bete darum, dass Gott dir hilft, die biblischen Prinzipien, die du gelernt hast, in der Kraft des Geistes umzusetzen. Und so hoffe ich, dass wir unserem Ziel ein Stück weit wiederum näher gekommen sind. Dass wir einen kleinen Teil wieder gelernt haben. Dass wir im Miteinander biblisch umgehen können, dass wir in Konflikten biblisch miteinander umgehen können, dass wir zur Einheit des Glaubens kommen und dass wir reif werden und wachsen. Und dass wir so gefestigt werden, um Seite an Seite festzustehen und für die Menschen, die verloren gehen, zu kämpfen. Amen.